当然了，你这是为了擦干净这个脚趾头，我们是提升他的活力，从那个火候，从这个菜，这个菜正好跟我摆。Im Kontext unseres Themas zu sprechen. Wir haben zum letzten Mal über das Phänomen des Bewusstseins gesprochen. Und ich darf hier wieder wie üblich kurz zusammenfassen oder kurz wiederholen. Bewusstsein ist eine Fähigkeit, die nicht nur Menschen zukommt. Also da sind wir uns heute im Wesentlichen einig, dass zumindest bestimmte nichtmenschliche Lebewesen, vor allem natürlich unsere nächsten Verwandten, insbesondere Schimpansen, aber auch einige andere, über eine Art von Bewusstsein verfügen. Hunde, Katzen, Pferde, Schweine, Elefanten, Delfine, denen können wir eine Art von Bewusstsein zuschreiben. Wobei unser menschliches Bewusstsein durch einige ganz bestimmte Merkmale charakterisiert ist, in der übrigen Tierwelt in Ansätzen, aber nicht in dieser komplexen Form ausgeprägt sind. Wir haben da genannt intentionales Handeln, die Vorwegnahme von Zielen aus der Zukunft. Schimpansen, wenn Sie, Sie erinnern sich, Steine herbeiholen, um Nüsse zu knacken, das ist ein erster Ansatz zu diesem Phänomen. Zumindest eine hochkomplexe Assoziationsleistung. Die Schimpansen verknüpfen Steine mit Nüssen auf eine Weise, damit sie, die Schimpansen, Nutzen daraus ziehen können. Also das ist schon die Vorwegnahme eines Ziels, aber nur relativ kurzfristig. Während wir viel weiter gehen in unsere Absichten und Zielen über Jahre hinweg, Planungen vornehmen und so weiter. Und uns auch die Zukunft, die kommt dann gleich noch darauf zurück, irgendwie vorstellen können oder den Versuch. Sprache, und zwar Symbolsprache, artikulierte Wortsprache ist spezifisch menschlich. Kommunikationssysteme, Formen der Verständigung gibt es in der Tierwelt sehr viele, aber eben nicht eine artikulierte Laut- oder Wortsprache mit Symbolen. Wir setzen an die Stelle realer Gegenstände Wörter. Wenn ich sage Baum, dann wissen Sie sofort, was ich damit meine. Ich muss nicht einen Baum herbringen lassen, damit Sie wissen, was darunter gemeint ist. Wir verwenden abstrakte Symbole, nicht nur Buchstaben, auch mathematische Formeln, chemische Formeln und so weiter, unbestimmte Formen der Realität, damit abstrakt auszudrücken. Und dann das dritte war das Todesbewusstsein, die Einsicht oder das Wissen, und die eigene Vergänglichkeit und die eigene Endlichkeit, was wir in der Tierwelt offenbar nicht einmal in Ansätzen vorfinden. Ergänzend dazu jetzt, ich habe eingangs gesagt, so läuft die Zeit, ein Zeitsinn, man kann das Merkmal mit dem ersten, mit intentionalen Handeln auch natürlich in Verbindung bringen. Wir denken ständig in Zeit. Ja? Wenn Sie Leuten zuhören, müssen Sie so reden. Wir haben ständig darüber gesprochen, ja, in einer Stunde ist Vorlesung, gestern hat es geregnet, nächste Woche fahren wir ins Waldviertel, nächstes Jahr machen wir das, voriges Jahr ist das passiert, vor 3 Jahren jenes und so weiter. Ununterbrochen verwenden wir Zeitwörter und Anführungszeichen, leben also ununterbrochen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wobei natürlich die Gegenwart das ganz am Rande besonders problematisch. Was ist die Gegenwart? Ist das jetzt dieser Moment, der aber auch schon wieder verschwunden ist? Ist das der heutige Tag? Wo beginnt die Gegenwart? Voriges Jahr, im letzten Jahrhundert noch vielleicht, gehört das nächste Jahrzehnt noch dazu? Was ist die Gegenwart? Ich bitte um Vorschläge. In der Alltagssprache, ja, gegenwärtig ist die und die Tendenz, und können Sie in allen Zeitungen lesen, gegenwärtig ist das und das, aber was ist eigentlich die Gegenwart, bitte?
Dass Sie uns in dem Moment gegenüberstehen, das Gegenwart.
Sie ist jetzt schon wieder vergangen.
Ja, jetzt ist sie auch schon wieder weg. Nachdem Sie es gesagt haben, ist die Gegenwart weg.
Aber wir holen uns das zurück, indem wir darüber sprechen. Ist das nicht
der Ausdruck? Das ist die Gegenwart wahr, so kann man sagen.
Wir vergeben uns die Gegenwart wieder, auch wenn sie schon vergangen ist. Wir vergegenwärtigen uns die Vergangenheit und wir vergegenwärtigen uns die Zukunft.
Die Gegenwart ist natürlich Verflüchtigkeit. Ja. Ne? Wenn wir einen Moment nehmen, wie ich sage, Moment, und der ist auch schon wieder weg. Das hat schon Friedrich Schiller gesagt, Pfeil schnell kommt die Zukunft geschnitten, ewig still steht die Vergangenheit, die Gegenwart hingegen verflüchtet sich. Also man kann drüber, ich möchte das jetzt nicht verteilen, wir werden auch zu keinem Ergebnis kommen, bis Mitternacht hier drüber nachdenken, was die Gegenwart ist. Nicht? Also im Allgemeinen haben wir so gewisse Ideen, wenn wir sagen, gegenwärtig ist es warm oder kalt.
Kontinuierlicher ist vielleicht, wenn was ein bisschen kontinuierlicher ist, dann kann man vielleicht so eher auch Gegenwart. Ne?
Tatsache ist, die Zeit ist, man spricht ja auch vom Zeitpfeil, die Zeit läuft. Und wir können uns ja ein Leben außerhalb der Zeit nicht vorstellen. Ich kann mir denken, dass zum Beispiel Katzen in der Gegenwart leben. Die Gegenwart im Sinne der Katzen, ich weiß nicht, was die darunter verstehen. Das ist aber nicht darum kümmern, was letztes Jahr war und was nächste Woche sein wird. Solange sie genug zu fressen haben und sie niemand bedroht, sind sie zufrieden. Wir sind die Einzigen wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, die einzigen Lebewesen, die mit der Vergangenheit und mit der Zukunft mitunter auch Probleme haben. Vergangenheitsbewältigung als Stichwort, Zukunftsängste, das haben Hunde offenbar nicht. Sein Rottweiler hat keine Probleme damit, wenn seine Vorfahren einen Dackel massakriert haben, der muss er nicht aufarbeiten, die Vergangenheit seiner Familie irgendwie verarbeiten. Er hat auch keine Sorgen, was nächstes Jahr kommen wird, ob vielleicht eine neue Wirtschaftskrise, das ist dem Hund gleichgültig. Bitte.
Weil die Analyse
der Zeit,
was ist dann mit Tiere, die
sich
Vorräte anlegen,
vermindert? Ja, wir haben das schon zum letzten Mal kurz angedeutet, das ist nicht dasselbe. Das sind mehr oder weniger mechanische oder automatisierte Aktionen. Jedes Mal, wenn der Winter kommt, bereitet sich der Igel und bereiten sich Murmeltiere und eine Reihe anderer Arten auf den Winterschlaf vor und beginnen sich irgendwann im September oder schon früher zum Teil voll zu fressen und horten Nüsse und was weiß ich, Eichhörner etwa. Aber die machen das gewissermaßen automatisiert. Das ist nicht zu verwechseln mit der Vorwegnahme von Zielen. Das Eichhörner hat keine Idee, den Unterschied zwischen Herbst, Winter, Frühling und so weiter, das hortet ganz automatisch. Während der Schimpanse, der Steine holt, um Nüsse zu knacken, und nicht immer von derselben Stelle, der kommt auch drauf, da gibt es da drüben auch Steine und das ist vielleicht ein kürzerer Weg. Das ist schon sowas wie eine Denkleistung. Ja? Und ein Abstraktionsvermögen. Die Vorstellung, wenn ich das und das tue, dann kommt ja, im nächsten Augenblick oder wann immer Sie es wollen, das und jenes dabei heraus. Während das Eichhörnchen und der Igel und alle Winterschläfer und Tiere die Winterruhe halten, da keine Zeitwahrnehmung in dem Sinne haben. Das sind ja Rhythmen, periodisierte Rhythmen, die ihnen gewissermaßen eingebaut sind und denen zufolge sie automatisiert, wie schon gesagt, Aktivitäten setzen. Bitte.
Und der Oktopus, der das Marmeladeglas aufschraubt, damit er zum Futter kommt?
Auch da muss man natürlich unterscheiden zwischen Denkleistungen, zwischen der Fähigkeit, etwas Neues
und das Eingelernte.
Nicht nur zu finden, auch zu erfinden gewissermaßen, und Reflexhandlungen bzw. Reaktionen. Die haben ja wir auch. Wir denken ja nicht immer rational und kompliziert, wir kommen darauf zurück. Viele unserer Handlungen sind ja automatisiert. Wenn ich da heraufgehe zu diesem Hörsaal, da habe ich ja keine rationalen Reflexionen über die Treppe da und über den Aufzug, das interessiert mich alles nicht, das mache ich ganz automatisch. Wundere mich dann, wenn vielleicht die Treppe gesperrt ist, dann kann ich plötzlich nicht hinauf. Dann beginne ich nachzudenken, was mache ich jetzt? Anderswo, anders reinkommen und so weiter. Aber sonst sind wir auch mit vielen automatisierten Handlungen, Handlungsweisen ausgestattet. Das ist auch gut so, dass wir am Prinzip der Ökonomisierung, sonst kämen wir ja nicht vom Fleck. Also nochmal, hier ist wichtig zu unterscheiden zwischen Reflexhandlungen und den Tieren gewissermaßen eingebauten Rhythmen, die sie jeden Herbst, jeden Winter, je nachdem, gewissermaßen entfalten. und die dann zu bestimmten Aktivitäten führen, damit die Tiere, wenn sie Glück haben, den Winter überstehen. Aber sie denken nicht, jedenfalls nach allem, was wir wissen, sie denken nicht darüber nach, was sein wird, haben keine, wie gesagt, Zukunftsängste und müssen schon gar nicht ihre Vergangenheit bewältigen. Ich glaube, Sie waren...
Ja, aber jetzt zum Beispiel gerade bei Hunden kann man ja schon eine gewisse Art von Trauer beobachten, wenn zum Beispiel Herrchen oder Frauchen gestorben ist. Das ist ja auch...
Ja, das ist doch eine alte Frage. Ist das vielleicht direkt dazu oder was anderes?
Also ich bin direkt dazu, ja. Also ich wollte fragen, ob dieser Zeitsinn nicht vielleicht auch im Sinne einer Evolution graduell zu sehen ist und vielleicht hier einen gewissen Zeitsinn auch haben.
Okay, ja, da haben Sie recht. Was die Trauer betrifft, das ist ein altes Thema. Die Frage ist, sehe, wenn jemand stirbt, ändert der Hund gewissermaßen sein Verhalten. Das konnte man hunderte Male beobachten. Ist er deswegen traurig, weil sich für ihn irgendetwas geändert hat? Er weiß gar nicht genau was. Der ist halt nicht mehr da, oder das Herr oder das Frau. Oder trauert er wirklich um die Person? Es ist auch bei uns Menschen so eine Geschichte. Wenn wir um jemanden nachtrauen. Trauen wird dann nicht gewissermaßen um uns selber, weil etwas nicht mehr da ist, was wir gewohnt waren. Also ich möchte da jetzt nicht bösartig uns puren Egoismus unterstellen, aber ich bin davon überzeugt, dass zumindest teilweise die Trauer, zu der Menschen fähig sind, wenn ein enger Angehöriger oder Freund oder wer auch immer das Zeitliche segnet, ist nicht zuletzt auch eine Trauer darüber, es ist nicht mehr so, wie es war. Für mich.
Aber das macht ja im Zusammenhang mit Vergangenheitsbewältigung eigentlich keinen Unterschied in dem. Oder ich meine, das Tier weiß ja quasi, also ob so oder so, es weiß ja quasi, es ist was anderes als vorher. Also das muss quasi Vergangenheit irgendwie trotzdem bewältigen.
Also ja, wir haben ein Problem. Ja, wir haben ein Problem vielleicht auch im Gegensatz zu Hunden, Katzen und so weiter, dass wir uns erinnern. Und zwar langfristig, nicht nur in dem Moment vorher und nicht nur durch automatisierte Reflexhandlungen, dass wir es automatisch wissen, ja gestern sind wir so gegangen, heute auch und jeden Tag und so weiter, sondern dass wir einen ganzen Ballast, wir kommen darauf noch später zurück beim Problem des freien Willens, dass wir einen ganzen Ballast von Erinnerungen, von Erfahrungen, Erlebnissen mit uns mitschleppen. Vieles auch glücklicherweise verdrängen, beziehungsweise wenn ich in meinem Alter, Mitte 50, wenn ich schon alles erlebt habe, und wenn ich mir alles ununterbrochen erinnern würde, das wäre nicht auszuhalten, nicht im Guten und nicht im Schlechten. Manche Dinge kommen gelegentlich, wir wissen dann nicht warum, plötzlich hoch, durch Assoziationen oder was auch immer. Anderes wird vergessen, beziehungsweise verdrängt. Und irgendwann auch, wenn da jemand gestorben ist, na gut, irgendwann kann ich das ganze Leben lang trauern und wir gehen dann irgendwann gewissermaßen zur Tagesordnung wieder über.
Zu dem Hund möchte ich noch was ergänzen sagen, und zwar ist es ja so, dass viele Hunde so traurig sind, dass sie wirklich nicht mehr fressen und sterben, wenn jetzt, sagen wir, Frau oder bei Herr oder gestorben sind. Oder es gibt anderes,
man
gibt
ja, man kennt das Phänomen auch, sagen wir, bei Gorillas, ein alter Gorilla, ein sogenannter Silberrücken, der aber schon schwach ist und keine Funktion mehr hat in der Gruppe und längst abgelöst wurde von jüngeren Silberrücken, da kommt es vor, oder man hat gelegentlich beobachtet, das ist nur noch da, ist alles egal und stirbt.
Ein
Lebenshof ist. Ja, sicher, was soll er machen? Der ist nicht mehr gefragt, aber der bei Menschen ähnlich. In vielen Fällen zumindest. Dann sagen wir, ja gut, das eigentlich ist aus, ich habe nichts mehr da zu verlieren. Es muss nicht gerade ein Suizid sein, ein aktiv und passiv. Ja. Es gibt Fälle, die liegen dann nur noch da und lassen sie gehen und sterben dann auch relativ bald. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen, sicher auch in der Tierwelt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Hunde jetzt oder Gorillas oder nehmen sie, wenn sie wollen, dass die jetzt wirklich Probleme haben mit der Vergangenheit, beziehungsweise sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen und noch dazu dann in die Zukunft blicken, beziehungsweise traurig in die Zukunft blicken, weil sie schon sehr alt sind und keine Zukunft mehr haben. Glaube ich nicht. Bitte.
Aber da muss ich dennoch, also denke ich immer, in Elefantengruppen kommt es doch immer wieder vor, dass manche Elefanten, man hat den Eindruck eigentlich, dass sie reflektiert handeln. Also sie reflektieren einfach in ihre Handlungsweisen. Also dass sie
aufgrund einer Situation mit einem Jungen in einer speziellen Art umgeht, dass sie Wege zurückgehen, um etwas noch einmal für dieses Junge zu erlernen oder überhaupt. Also der gesamte Zusammenhang, der da zu sehen richtig. Ist, macht den Eindruck, als ob das jetzt nicht, ob das wirklich geplant ist, also nicht einfach so automatisch gemacht wird, sondern wirklich reflektiert gemacht
richtig.
Wird.
Richtig, sagen wir so, das vielleicht als Zusatzbemerkung noch, um Missverständnisse zu vermeiden. Je komplexer ein Lebewesen, und zwar komplexer betrifft immer dann das Gehirn, Nervensystem, worüber wir ja schon gesprochen haben, umso höher ist natürlich auch die individuelle Lernfähigkeit. Das Lernvermögen eines Igels oder eines Eichhörnchens sind relativ begrenzt in der Welt. Die haben keinen großen Spielraum. Und also die graben da ihre Nüsse und so weiter, das machen sie seit Generationen, seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen. Während wir bei, unter Anführungszeichen, höheren Tieren mit Bewusstsein natürlich ein sehr hohes, zum Teil sehr hohes individuelles Lernvermögen festhalten. Ein Beispiel zur Auflockerung: Meine Eltern hatten vor vielen Jahren einen Dackel. Der Dackel hat eine Fähigkeit entwickelt, womit er vielleicht weltweit einzigartig stand. Eines Tages, durch bloßen Zufall, lag im Hof oder im Garten eine Einwegflasche oder Plastikflasche von Almdudel oder ich weiß nicht, Mineralwasser oder irgendwas. Und der Flaschenboden war, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, abgerissen oder abgesägt. Und der Dackel steckte zufälligerweise seine Schnauze in die Flasche, warf die Flasche hoch. Ab diesem Zeitpunkt verbrachte der Dackel die meiste seiner Zeit damit, Einwegflaschen in die Luft zu werfen. Wann immer eine neue Flasche Mineralwasser kam oder wie gesagt, Alkohol oder irgendeine Limonade, hat mein Vater auch schon den Flaschenboden abgeschnitten, schon die Geräusche haben den Dackel vollkommen irritiert und hingelaufen, sofort. Wenn jemand zu Besuch kam, der war noch nicht vor der Haustür, ist der Dackel nach hinten gelaufen und die Flasche zu holen kam und das hinaufgeholt. Ich nehme an, also es gibt keinen zweiten Dackel, der das gemacht hat. Mir ist jedenfalls keiner bekannt. Man hätte leider, man hätte müssen das filmen und da war meine Schuld, daraus nicht mehr gemacht zu haben. Und den Dackel in der Öffentlichkeit. Der ist leider nicht sehr alt geworden. Der starb an einem Leberleiden.
Er hat
sich mit Einwegflaschen beschäftigt. Was ihn dazu bewogen hat, werden wir nur erfahren. Sein Wissen hat er ins Grab mitgenommen und das hat er nirgends aufgeschrieben. Wir wissen also nicht, was in dem Kopf da vorging. Auf jeden Fall hat ihm das große Freude bereitet. Er war immer ganz aufgeregt in Anbetracht so einer Flasche. Also, damit möchte ich sagen, und vielleicht können Sie über andere Tiere ähnliche einmalige Erlebnisse berichten, oder irgendwo, mögen Sie schon irgendwas Einmaliges gehört haben, komplexe Lebewesen in der Tierethik heute spricht man ja von Personen, bestimmte Lebewesen sind nicht nur Menschen, sind Personen, Personenstatus, sie haben individuelles Verhalten und es kann also sein, dass ein Hund oder ein Elefant von mir aus oder ein Schimpanse oder eine Katze irgendwas einmal macht, individuell, ganz spezifisch, was kein anderes Tier ihrer oder seiner Art jemals machen würde. Interessanterweise, der Dackel war in dem Hof nicht der einzige Hund, es gab nur drei andere Hunde, die das nicht etwa imitiert haben. Die haben das völlig ignoriert, die haben das nicht mal beobachtet, was der da macht. Denen war das völlig gleichgültig. Also es war nicht so, dass da eine Tendenz der Hunde jetzt allgemein darin besteht, Einwegflasche hochzuwerfen. Waldemar hieß der Dackel, bitte sich das aufzuschreiben. Dackel Waldemar, Einwegflaschen, gewisse Zirkuskünste. Gut, vielleicht können wir das damit abhaken, das Phänomen also.
Aber er wurde gelobt und es wurde verstärkt, nehme ich an. Ne?
Ich weiß nicht, wie es genau begonnen ist. Ich war nicht dabei, wie das begann. Ich habe das nur bei meinem Besuch und bei meinen Eltern gesagt, was macht er? Der macht das schon seit Tagen, seit Wochen. Und immer täglich, nicht so mit großer Offensichtlichkeit, mit großer Freude und Begeisterung. Aber wie gesagt, was in den Kopf davor geht, wir sagen konnte er uns nicht. Und damit hat er, wie schon gesagt, sein Wissen oder seine Wahrnehmung, wie hat er denn diese Flasche wahrgenommen? Nicht, das muss ja für ihn was anderes gewesen sein als für uns. Weil wir haben erstens keine Schnauze, wir können das nicht so hochwerfen. Und zweitens haben für uns Plastikflaschen eine ganz andere Bedeutung. Bitte.
Es gibt bei allen Tierarten sozusagen geniale Individuen, ich weiß im Universum. Da war einmal eine Sendung über einen Meier, der darauf gekommen ist, dass die Menschen die Fische mit Brot füttern. Und daraufhin hat er das Brot gesammelt, aber nicht um es zu fressen, sondern um an einer anderen Stelle zu fliegen, damit die Fische anzulocken, die Fische dann zu fangen.
Ja, es gibt geniale Tiere, so wie wie bei Menschen Einstein und Newton und so weiter. Aber vielleicht ein anderes Beispiel doch noch zur Ergänzung und um den vorhin betonten Unterschied zwischen diversen Leistungen nochmal zu illustrieren. Der Reiher, der Dackler, der wer auch immer individuell irgendwas Bestimmtes gemacht hat, hat das noch einmal ins Grab mitgenommen und kein anderes Tier seiner Gattung hat das fortgesetzt. Aber in den 1950er oder 60er Jahren ist in Japan, in der sogenannten Japan-Makaken, also eine Primatenart, das kennen einige vielleicht von Ihnen das Beispiel, die haben gerne Kartoffeln und so weiter gefressen, irgendein Makakenweibchen auf die Idee gekommen, ihr wollt ein zweites Beispiel, einen Schneeball zu machen. Und das wurde von allen Gruppengenossen imitiert und über Generationen tradiert. Die machen das heute noch, wenn es schneit, obwohl die ursprüngliche Äffin, Makakin, längst gestorben ist. Der hat das weitergegeben. Ja? Das ist dann schon der Beginn von Kultur im engeren Sinn. Die Tradierung bestimmter Fähigkeiten zunächst einmal innerhalb der eigenen Gruppe oder des eigenen Volkes bei Menschen, und dann aber auch generationenübergreifend, sodass der Betreffende, der auf die ursprüngliche Idee kam, Schneebälle zu machen, oder das zweite Beispiel war Kartoffeln zu waschen, der auf die Idee kam, nicht einmal mehr präsent sein muss, das wird durch Lernen, durch Imitation von einer zur anderen Generation weitergegeben. Und das sind ganz andere, komplexere Fähigkeiten als noch einmal die Eichhörner mit ihren Nüssen und so weiter, die geben ja das nicht weiter, das sind ihre Instinkte, die da quasi weitervererbt werden und auf dieser Basis machen die dann das. Bitte.
Aber mit dem Kartoffelwaschen haben doch dann auch welche begonnen, die das gar nicht gesehen haben. Da weiß ich nicht, wie das erklärt war. Die Makaken, die an dem Stand waren, wo die Menschen die Kartoffeln abgelegt haben und gewaschen haben, die haben das gemacht. Und plötzlich hat man beobachtet, dass auf anderen Inseln Makaken auch begonnen haben, Kartoffeln zu waschen.
Da stimmt, also ich weiß nicht.
Aber es gibt eine Vermutung, dass das Salzwasser die Kartoffeln schmackhafter macht.
Ja, aber
das war die Vermutung. Ja, weil es wahrscheinlich auch drauf kommen sind, dass es besser schmeckt.
Simultan.
Komisch. Eigenartig. Also
die Menschen und verschiedenen Erdteilen auch das gleiche erfinden zur gleichen Zeit.
Unabhängig voneinander, ja. Also wenn die Fähigkeiten grundsätzlich da sind, kann es sein, Zufall oder nicht, dass eben auch unterschiedliche Inseln, nicht nur in Japan, wo immer diese Tiere leben, dasselbe oder was sehr Ähnliches passiert ist.
Auf der anderen Seite in Japan, diese Makaken, da gibt es ja die, die in den Bergen leben und denen es im Winter also wirklich denkbar schlecht geht.
Ne?
Das Spannende ist daran, dass diese Affen in den guten Zeiten, also nicht so wie Eichhörnchen oder sonst irgendjemand, die kommen nicht auf die Idee, dass sie sich vielleicht eine winterliche Behausung machen würden.
Ja.
Auf diese Idee kommen sie einfach nicht. Das schaffen sie. Das ist eine Leistung, die sie nicht schaffen. Und die könnten also wirklich besser überleben, wenn sie das könnten. Ne? Und so hängen sie dort in den Bäumen herum.
Ja, nicht immer kommt die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Aber das ist auch bei uns Menschen so. Sie wollen? Gut, also ich sehe, das begeistert Sie einigermaßen, ob es Tiere können oder nicht können. Gehen wir jetzt weiter mit dem Problem des Bewusstseins. Ich habe zum letzten Mal dann schon am Ende der Vorlesung gesagt, dass Bewusstsein und auch ganz allgemein geistige, mentale Phänomene nicht von unserem Gehirn zu trennen sind, als eine eigenständige Kategorie, wie das lange Zeit in der Philosophiegeschichte der Fall war, Gehirn oder Materie, eine Kategorie, eine zweite, eine eigenständige, das Geistige. Sondern was wir als Geist bezeichnen, da könnte man drüber streiten, möchte ich hier aber jetzt nicht, was Geist konkret sein soll, von Weltgeist bis zum Weingeist, finde ich den Begriff eine sehr vielfältige Verwendung. Wir sprechen hier von mentalen Phänomenen, von Gehirnleistungen. Und nach allem, was wir heute aus der Gehirnforschung, aus der Evolutionsbiologie, Verhaltensforschung, allen daran beteiligten Disziplinen wissen, ist der Geist, das Geistige, keine eigene Kategorie. Es ist eine Systemeigenschaft des Gehirns. Allerdings, ich habe das auch schon betont, man sucht den Geist vergeblich im Gehirn. Man wird in keiner Nervenzelle, in keiner Synapse mentale Phänomene finden, sondern sie sind eine Eigenschaft. Vielleicht lässt sich das am besten veranschaulichen mit dem Phänomen Bewegung. Niemand wird in unseren Beinen, in der Kniescheibe oder im Schienbein die Bewegung finden. Die Bewegung ist eine Systemeigenschaft des gesamten Lokomotionsapparates, zu dem primär vor allem die Beine dazugehören. Unter bestimmten Umständen, wenn der Lokomotionsapparat intakt ist, dann bewegen wir uns, wir und auch andere Lebewesen. Und niemand käme auf die Idee, jetzt zu sagen, die Beine sind eine Kategorie und die Bewegung eine davon abgehobene Kategorie. Das wäre ja schwachsinnig. Die Bewegungen sind eine Leistung, eine Eigenschaft des gesamten Bewegungsapparates, eben vor allem der Beine mit allem, was da dazugehört, Kniescheibe, Ober- und Unterschenkel, Zehen und so weiter. Also der Dualismus, der lange Zeit, zum Teil heute noch, vielfach vertreten wurde und wird, nämlich Gehirn und Geist voneinander zu trennen und nachher dann vielleicht auch noch darüber zu diskutieren, wie beide im Wechselwirken zueinander stehen, ist eigentlich eine Anomalie. Und schon Wissenschaft erkennt das theoretisch eine Anomalie, weil wir, nochmal das Beispiel Bewegung, es käme doch keiner auf die Idee, zuerst die beiden zu trennen, Beine und Bewegung, und nachher diskutieren wir darüber, wie kommt die Bewegung in die Beine. Die kommt nicht dort hinein, die ist noch einmal eine Leistung, eine Systemeigenschaft des Fortbewegungsapparates. Da war, glaube ich, eine Wortmeldung.
Und da würden Sie sagen, dass das sozusagen dient, dass auch alle Ausformungen dieser Fähigkeit des Gehirns auf evolutionäre Prozesse zurückzuführen sind, also dass der Geist evolutionär
erklärbar ist? Ja. Also die mentalen, die geistigen Phänomene, Bewusstseinsleistungen aller Art, auch die komplexesten, haben sich im Laufe langer Zeiträume entwickelt. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, wie ich das immer wieder paraphrasiert habe. Sie haben sich entwickelt mit zunehmenden Gehirnfähigkeiten, mit der Gehirnvergrößerung, von der hier schon die Rede war, die aber nicht nur ein Prozess der Massevermehrung war, sondern eben auch ein qualitatives Wachstum mit der Ausprägung ganz spezifischer Gehirnareale, Gehirnzentren, die dann für die sogenannten höheren geistigen Leistungen in Frage kommen. Man kann eigentlich, es ist ja im Prinzip, wundert es mich auch, dass man da Jahrtausende fast über das Phänomen diskutieren musste und da immer wieder diese zwei Kategorien annahm, ist eigentlich ganz trivial, wie das Bewusstsein mentale, geistige Phänomene, ich setze das mal jetzt der Einfachheit halber alles gleich, beeinflusst werden können, wodurch sich zeigt, dass sie keine eigenständige Kategorie darstellen. Wenn jemand 3 Liter Wein trinkt, dann wird sein Bewusstsein sich etwas verändern. Wenn es getrennt wäre vom Gehirn, dann dürfte das keine Wirkung haben auf das Bewusstsein. Oder denken Sie an Drogen und an verschiedene Rauschzustände, die ja in unterschiedlichen Kulturen immer wieder auch bewusst für religiöse Zwecke und so weiter verursacht werden oder verursacht worden sind. Bewusstseinserweiternde Drogen und so weiter. Die zeigen, dass das Bewusstsein offensichtlich nichts ist, was vom Materiellen getrennt, als eigenständiges Phänomen existiert, sondern eben eine Eigenschaft, eine Leistung des Gehirns, die sich in dem Augenblick verändert, wo Gehirnzustände verändert werden. Durch irgendwelche materiellen Prozesse, wie gesagt, Alkohol oder was auch immer. Also insofern ist für mich die Frage klar, und es ist also im Wesentlichen das Problem des Geistigen heute entschlüsselt, weil wir einen völlig anderen Ansatzpunkt dazu haben, als den klassischen gewissermaßen, dass man das Geistige als eigenständige Entität, als eigenständiges Phänomen, als eigenständige Kategorie abgehoben vom Materiellen, vom Gehirn betrachtet hat. Ja, wenn man das tut, dann gibt es nur eine ganze Menge Probleme. Wie kommt der Geist ins Gehirn und wie ist da die Wechselwirkung? Können wir uns alle sparen. Da gibt es keine Wechselwirkung. Wenn ich noch einmal davon ausgehe, das sind Eigenschaften des Gehirns. Und zwischen Eigenschaften und und ihren Trägern brauche ich keine Wechselwirkung anzunehmen.
Also, ja, ich würde meine Frage nochmal gerne konkretisieren. Also dieser Zusammenhang ist da und der ist, glaube ich, der ist mir, leuchtet mir sehr ein. Die Frage für mich ist eher, ob alles daran sozusagen auf die evolutionären Prozesse zurückzuführen. Der Gedanke selbst und die sozusagen nicht die Fähigkeit, sondern die Ausformung der Fähigkeit und die tatsächliche Aktivität des Denkens, die auch evolutionär oder rein evolutionär.
Meine Antwort darauf ist ein klares Ja. Wenn wir keine Lücken zulassen, keine Brüche und nicht irgendwo dann plötzlich einen göttlichen Funken annehmen, sondern von der Evolution ausgehend sehen, dass sich Organismen, ihre Organe, ihre Verhaltensweisen allmählich entwickelt, verändert haben. Wenn wir ferner davon ausgehen, dass eben der Träger aller unserer Bewusstseins- und geistigen Leistungen unser Gehirn ist, das ja seinerseits sich ja in der Evolution entwickelt hat und auch nicht irgendwo vom Himmel herunter in unseren Kopf gefallen ist, dann ist die Antwort, wie gesagt, klar. Wenn jemand natürlich diese Prämisse im Vorhinein schon ablehnt, na gut, dann wird die Antwort anders ausfallen. Aber Sie haben ausdrücklich mich gefragt, also für mich ist die Sache insoweit vollkommen klar. Und alles, was uns als Personen ausmacht, mit unserer ganzen Individualität, mit unseren Hoffnungen, Wünschen, Freuden, Ängsten, Sorgen, Nöten und so weiter, alles das ist wiederum das im Gehirn. Also nicht so, wie gesagt, dass man da Wünsche finden wird, aber das sind Eigenschaften des Gehirns. Wenn das Gehirn abstirbt, dann ist die Person tot. Das wird heute auch in der Medizin, in der medizinischen Ethik vielfach, wird der Hirntod als der eigentliche Tod eines Patienten definiert, auch wenn dann noch das Herz oder die Leber oder die Lunge ein paar Minuten, vielleicht sogar Stunden noch funktionieren, ist der Patient in dem Moment tot, in dem sein Gehirn nicht mehr funktioniert, weil das seine ganze Persönlichkeit ausmacht. Und nicht das Herz oder die Lunge oder die Leber oder die Galle. Man hat ja in der Antike schon drüber gestritten, wo ist eigentlich der Sitz der Seele, nicht? Und dann kann man das Herz ist, das meinte man, aber schon der antike Arzt und Philosoph Alkmaion von Kroton, den ich vielleicht erwähnen darf. Meinte nicht, das Herz ist der Sitz der Seele, das Gehirn ist. Und damit hat er recht, obwohl zu späteren Zeiten immer wieder noch davon fabuliert wurde, dass unser Herz dass der Sitz der Seele sei und des Bewusstseins und so weiter. Nein, es ist das Gehirn.
Und der hat noch gesagt, das Herz ist es.
Wer?
Der sagte, das Herz ist es.
Das Gehirn.
Er hat schon
der erste, soweit ich weiß, der erste, der, okay, wie gesagt, ein Arzt und Philosoph, der klar gemeint hat, das Gehirn muss der Sitz aller unserer geistigen und seelischen Eigenschaften sein. Und der hat damit recht. Und noch einmal, im Gehirn ist alles, was uns als Personen, Persönlichkeiten in unserer ganzen Individualität und Unverwechselbarkeit ausmacht, alles das ist im Gehirn festgehalten. Auf der einen Seite müssen wir dabei davon ausgehen, dass unser Gehirn eine gewisse Grunddisposition der Evolution entwickelt hat, die allen Menschen zukommen. Auf der anderen Seite dann durch individuelles Lernen, was ja dann auch schon, wie vorhin gesagt, verschiedene Tiere zeigen, auch individuelle Abwandlungen möglich sind.
Ja. Aber das Unverwechselbare eines Menschen ist doch in der DNA gespeichert.
Bitte?
Das Unverwechselbare eines Menschen ist doch in der DNA gespeichert.
Also, wenn ich etwas weiter ausholen darf, es gibt einen bekannten, mehr oder weniger bekannten Aufsatz aus den 60er Jahren des amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, geschrieben. Der Aufsatz trägt den Titel What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Die Antwort ist klar, wir wissen es nicht. Ja, Fledermaus ist schon erwähnt, wie kompliziert sich die durch Echo-Orientierung verständigen. Wir können das in der Physiologie und so weiter, Akustik etc. Rekonstruieren, aber nicht die Möglichkeit, uns in die Fledermaus hineinzuversetzen. Da bleibt ein Rest für immer gewissermaßen. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, beziehungsweise über diesen Umweg, zu Ihrer Frage. Ich weiß nicht nur nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, ich weiß auch nicht, wie es ist, Sie zu sein, zum Beispiel. Ich kann über Analogie schlüsseln, nicht zuletzt auch aufgrund der Sprache, unserer Mitteilungsfähigkeit, natürlich Verschiedenes nachvollziehen müssen. Ich erzähle, Sie müssen morgen zum Zahnarzt, kann ich das gut nachvollziehen, weil ich auch schon dieses Problem gelegentlich hatte. Oder wenn jemand sagt, ich ärgere mich, dass es heute regnet, kann ich es auch nachvollziehen, da wird man nass und so weiter und so weiter. Aber nie weiß ich genau, was in diesem Menschen, wie man ja auch sagt, wirklich vorgeht. Ich kann mich nicht hineinversetzen in andere Menschen, schon gar nicht in Fledermäuse oder Hunde und Katzen. Ich kann nur von außen, ich habe immer nur den Außenaspekt, beobachten, was der macht. Und in den meisten oder vielen Fällen kann ich also dann auch gewisse Schlussfolgerungen ziehen, darüber, wie der Mensch sich wohl fühlen wird in diesem Moment. Aber mehr nicht. Also es bleibt immer ein gewisser Rest, und das meine ich auch damit unverwechselbar. Jeder mag in Anbetracht bestimmter Situationen auch ganz spezifische eigene Assoziationen haben, die ein anderer nicht hat. Also das macht dann die Individualität oder die Unverwechselbarkeit des Individuums aus, zum Teil eben auch schon bei, nicht nur bei Menschen, auch bei anderen Lebewesen, bei uns aber ganz besonders stark ausgeprägt. Nur auch durch die Fähigkeit unserer Sprache, durch die Mitteilungsfähigkeit, können wir zu einem Konsens finden und dann herausfinden, ja, was denkt der Mensch jetzt, was meint er und so weiter. Aber so wie er ein ganz bestimmtes Individuum ist, das wissen wir nicht. Ich kann jemand noch so gut kennen, aber ich kann mich nie wirklich in ihn hineinversetzen. Das ist weder sprichwörtlich noch wirklich möglich. Ich hoffe, dass die Frage damit einigermaßen auch beantwortet ist. Aber das Wichtige hier, wie gesagt, dass wir alle Leistungen, so komplex sie auch sein mögen, verdanken wir der Evolution unseres Gehirns, beziehungsweise genau gesagt des Nervensystems, von dem ja das Gehirn der zentrale Teil ist. Und mit dem Gehirn erlöscht die Persönlichkeit, erlöscht der individuelle Mensch. Nun wurde gesagt, nicht wahr, Aristoteles war das, der Mensch ist ein Animal Rationale, ein vernunftbegabtes, verstandesbegabtes, ein rationales Lebewesen. Stimmt, aber es ist keine exklusive Definition, weil der Mensch nicht nur rational ist, vernünftig und verstandesmäßig handelt. Wenn ich im Alltag zu jemandem sagen, bitte sei doch vernünftig, dann heißt das nichts weiter, als dass wir von diesem Menschen irgendeine bestimmte Handlung erwarten, die vielleicht uns auch angenehm und günstig ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Mensch als solcher, der Mensch als Gattung, Homo sapiens, nicht mehr, der Weise, ausschließlich ein rationales Lebewesen sei. Wie ich vorhin angedeutet habe, viele unserer Handlungen vollziehen wir genauso automatisch wie andere Lebewesen und müssen nicht rational drüber nachdenken, sonst kämen wir gar nicht vom Fleck. Da gibt es die schöne antike Fabel, eine Spinne fragt einen Tausendfüßer, ich sage mal, wie bewegst du dich eigentlich fort? Erkläre mir das. Und der Tausendfüßer beginnt, naja, zuerst das zweite Bein links, dann das dritte rechts und plötzlich kann ich nicht mehr laufen. Indem man darüber nachzudenken beginnt. Also besser für einen Tausendfüßer, der läuft einfach, sind 1000 oder 1000 sind ja meistens nicht etwas weniger Bein und denkt das gar nicht drüber nach. Was nicht heißen soll jetzt, dass wir nicht über Dinge nachdenken sollen, das sollte keine Aufforderung sein, aber es gibt ein Buch, wer ist es, der Autor, ich habe es vor kurzem erst gesehen, Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Gut, das ist nur das Pointe. Wir sind auch, aber natürlich nicht ausschließlich rational. Und das bitte zeigt sich ja in unterschiedlichsten unserer Alltagshandlungen, in unterschiedlichsten Formen, wie wir die Gegenwart, Vergangenheit und so weiter zu bewältigen suchen, in unterschiedlichsten Aktivitäten, die dann eher an der Vernunft des Menschen oder der Menschheit als Ganzes zweifeln lassen müssen. Was wir als Vernunft bezeichnen, im philosophischen Sinne, nicht wahr, das vernunftbegabte Lebewesen, ist ja im gesamten Kontinuum der Entwicklungsprozesse des Geistigen die jüngste und daher noch am wenigsten erprobte Schicht, unter Anführungsstrichen gesagt. Ein völlig Betrunkener kann nicht mehr in der Regel mathematische Gleichungen auflösen, aber nach Hause findet er noch. Denn das sitzt viel tiefer, da braucht er nicht die Vernunft, das ist da ganz unten sozusagen festgefahren, das schafft er, aber höhere geistige Leistungen in diesem Zustand nicht mehr. Also die Vernunft ist, wenn man so möchte, sehr zerbrechlich. Und eben nicht das Einzige, was uns durchs Leben manövriert, nicht das Einzige, was uns als Art oder Gattung ausmacht, wie gesagt, Animale, Rationale oder Homo sapiens. Hier kann ich eine ganze Reihe von Beispielen bringen, wie leicht wir Menschen auch hinters Licht zu führen sind, uns täuschen lassen und so weiter, gegen jede Vernunft, oder wie Illusionen entwickelt werden. Es gehören ja zu unserem Bewusstsein, gehört auch die Fähigkeit, Illusionen zu entwickeln und zu pflegen. Eine davon ist die des freien Willens, worauf wir noch ausführlich zu sprechen kommen werden. Illusionen sind vor allem eines für den Betroffenen durchaus nützlich. Wenn er fest daran glaubt, geht es ihm besser, als wenn er von vornherein schon verzweifelt. Dabei, das erzähle ich immer wieder, ein befreundeter Anthropologe hat mir mal erzählt, er liest täglich sein Horoskop. Du bist ja doch nicht. Du liest das Horoskop, ich hätte schon für vernünftiger gehalten. Ich sagte, du darfst nicht glauben, dass ich daran glaube. Aber es ist immer schön, etwas Schönes über mich zu lesen. Heute finden Sie den Menschen Ihres Lebens, morgen, die nächste Woche kommt der große Gewinn und so weiter. Ich glaube alles nicht, ein bisschen angenehm. Es könnte ja sein. Oder die alte Anekdote der Chemiker Niels Bohr, da war er Physiker, Physikochemiker, hatte ein Hufeisen an seinem Haustor hängen, und ein typisches Zeichen von Aberglauben, Hufeisen bringen angeblich Glück, ich weiß nicht, woher das kommt. Dann wurde er von einem Besucher gefragt, Herr Professor, glauben Sie denn an diesen Unfug? Und er antwortete, natürlich glaube ich daran nicht, aber man sagte mir, es hilft trotzdem. Und so können wir Verschiedenes als Illusionen pflegen. Wir müssen gar nicht daran glauben, vielleicht hilft es doch. Und wer kennt das nicht? Unangenehme Situationen, wo man dann nicht mehr weiß, was soll ich jetzt wirklich tun, aber irgendwie doch irrational hofft, naja, vielleicht löst sich das von selber auf. Manchmal klappt es tatsächlich. Wir müssen gar nichts dazu tun, plötzlich irgendwelche günstige, es gibt ja zum Glück nicht ungünstige Umstände im Leben, nur günstige, unvorhersehbare Umstände, löst sich das Knäuel wieder auf. Wir haben es ja gewusst, nicht? Wir haben daran geglaubt. Es muss ja gehen, es wird ja gehen. Und so gesehen sind also alle Illusionen, auch Wünsche und Wunschträume, durchaus nützlich. Sogar wenn sie sie nicht erfüllen, sind sie angenehm. Sie könnten sich ja erfüllen, bitte.
Können die nicht auch, die Illusionen nicht ein Grund dafür sein, dass man Gehirnleistung beeinflussen kann? Kann man die eigene Gehirnleistung mit Illusionen nicht beeinflussen?
Das ist schwierig, das könnt ihr so nicht beantworten. Ob das jetzt das Gehirn direkt verändert, das weiß ich nicht.
Nein, nicht das Gehirn verändert, aber wir haben jetzt oben gerade gesagt, geistige Phänomene können beeinflusst werden.
Ja.
Können Illusionen das?
Ja, Illusionen sind ja Teil der geistigen Phänomene. Und es ist natürlich schwierig, also im Gehirn lokalisieren können wir sie genauso wenig wie irgendwelche anderen geistigen Phänomene, das ist klar. Es geht ja nur darum, dass die vom Ad hoc,
bitte. Also ich denke, dass über eine erhöhte Endorphinausschüttung die eine angenehme Illusion erzeugt.
Ja, genau, das ist
die
Hirnleistung.
Oder aber
ob sie
ob
man
sehen
muss. Man sehen
ja. Aber es gibt auch die Selbstverpflichtung auch für sie.
Ja, aber das ist
heißt, eine positive
Idee. Ja, Stichwort hier,
Placebo finde ich ist das. Placebo ist doch ein super.
Es gab eine Untersuchung in Deutschland an Patienten, die Schwierigkeiten mit dem Knie hatten, Knieprobleme, eine häufige Zivilisationserkrankung, die dann mit in einigen Fällen mit bestimmten Medikamenten behandelt worden sind, in anderen Fällen auch mit demselben Medikament, aber nur als Attrappe gewissermaßen. Und es gab keinen Unterschied. In manchen Fällen sind die, die nicht eigentlich behandelt worden sind, trotzdem wieder gesund geworden, in anderen Fällen nicht. Und umgekehrt die, die behandelt wurden, oder auch so einige wurden, ging wieder besser, andere wiederum nicht.
Genau.
Das gegenteilige Phänomen, die Delusion, das heißt depressive Menschen, ja, reduzieren ja auch unglaublich ihre Leistungsfähigkeit. Also,
weil es gibt ja auch das Phänomen der Selbstheilung, wenn man so möchte, nicht? Wir glauben von Seth Berger, das stimmt vielleicht so wörtlich nicht, aber er hat positive oder kann positive Einflüsse haben. Und danke für das Stichwort der Endorphinausschüttung, nicht wahr? Das ist dann die, das materielle Phänomen gewissermaßen, das uns positive Stimmungen und so weiter vermittelt. Glücksgefühle, es gibt ja eine ganze Disziplin, die sogenannte Glücksforschung, da haben wir ja immer jedes Wochenende in Zeitungen drüber lesen, was da so alles herausgefunden wurde. Meistens sind Trivialitäten, das wissen wir alles. Aber der Mensch hat das immer schon interessiert. Das ist auch ein philosophisches Problem, was Glück ist und wie man glücklich wird und so weiter. Also das befasst die Menschheit seit Jahrtausenden. Auch ein Problem, das wohl andere Lebewesen nicht haben. Und noch einmal also, zu den mentalen, geistigen Fähigkeiten, die wir haben, die uns unser Gehirn ermöglichen, gehört eben auch das Hegen und Pflegen von Wünschen, von Wunschträumen, von Illusionen, die sich gelegentlich sogar tatsächlich erfüllen. Aber es gibt einen alten Spruch, der besagt, es gibt zwei Tragödien im Leben eines Menschen. Das eine ist die Nichterfüllung seines Herzenswunsches, die zweite seine Erfüllung. Wenn solange man irgendwas wünscht und die ganze Konzentration darauf ausrichtet und sich freut, wie das wird, wenn es eintrifft und so weiter, hat man ja eine gewisse Energie und gewisse Vorfreude, ist ja plötzlich eingetreten und, mehr, und dann kommt Katerstimmung gewissermaßen. Und was jetzt? Jetzt haben wir das und wir haben es eigentlich anders vorgestellt. Und jetzt muss man wieder was Neues erfinden, was Neues konstruieren. Bitte?
Ist Ihrer Meinung nach der Geist zu etwas anderem als Illusionen fähig
sein?
Ob es Gedanken gibt, die keine Illusionen sind?
Das habe ich trotzdem nicht verstanden.
Ob es Gedanken gibt, die keine Illusionen sind? Also Sie glauben, dass der Mensch fähig ist, sich etwas auszudenken, was keine Illusionen
sind? Das ist schwer zu sagen.
Was ist eigentlich notwendig für den Menschen, Illusionen zu haben?
Da können Sie drüber nachdenken.
Definition von Illusion, was?
Bitte?
Das ist die Definition von Illusion. Ist das Illusion ja ein Vorstellungsfeld oder ist Illusion eine gezielte Wunschtätigkeit?
Ja, definitionsgemäß ist eine Illusion etwas, was nicht der Wirklichkeit entspricht, aber nicht unbedingt der Wirklichkeit widersprechen muss.
Ja, aber Gedanken in dem Sinn entsprechen ja nie der Realität, sondern sind eben immer Abbilder.
Also es gibt Illusionen, die wir nicht mit der Realität konfrontieren müssen, zum Beispiel der Glaube an Gott. Wer fest daran glaubt, der braucht keine Gottesbeweise, um die sich viele Theologen jahrhundertelang bemüht haben, der glaubt das einfach und fertig. Das kann ihm auch niemand widerlegen. Der ist fest davon überzeugt. Und da muss er nicht mit der Realität sich konfrontieren. Man kann natürlich auch Wünsche hegen, die überhaupt nicht in Erfüllung gehen können oder Vorhaben, Pläne entwickeln, die nicht in Erfüllung, die nicht realisiert werden können und sich dann darauf ausreden, ja, es ist eben sehr kompliziert, ich brauche noch Zeit. Also so kann man dann Jahre, Jahrzehnte irgendeinen Plan hegen, ohne dass er je realisiert wird, weil man dadurch, dass man ihn so hoch ansetzt, schon unerreichbar macht in Wirklichkeit. Also unser Gehirn ist schon sehr, sehr vertrackt, da gibt es ja...
Bitte. Aber genau das, was sich hier abspielt, ist aber doch auch nicht anders als eine Gehirnleistung.
Ja.
Das ist ja wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Ja, natürlich. Das ist ja, da wollte ich eigentlich hinaus. Und das wäre ja, wir drehen gewissermaßen im Kreise, um es einfach zu sagen. Aber eben all dieses sich herumdrehen und das metaphorisch so auszudrücken, hilft uns ja auch. Wir glauben ja immer irgendetwas. Wir müssen nicht gleich an Gott glauben, aber wir glauben daran, dass morgen das geschehen wird, übermorgen jenes, dass ich das machen werde, dass das gelingen wird und so weiter. Man stellt sich vor, es wäre anders. Dann wäre die Verzweiflung nachgerade die notwendige Konsequenz. Und jetzt kann man natürlich von den Illusionen, Wunschträumen und Wunschdenken und so weiter ausgehen, eine Reihe konkreter Situationen sich auch erklären, die damit unter auch amüsant sind oder auch peinlich für die Betroffenen. Eine Fundgrube für solche Beispiele ist der vor ein paar Jahren verstorbene gebürtige Kärntner, Philosoph, Sprachwissenschaftler, Psychotherapeut Paul Watzlawick. Das war ein brillanter Geschichtenerzähler auch und konnte aus einem reichen Fundus von Beispielen als Psychotherapeut auch schöpfen. Eines seiner Bücher trägt den Titel Vom Schlechten des Guten. Und ein Beispiel daraus ist folgendes. Wir glauben und tendieren dazu, wenn etwas gut ist, ist mehr davon besser. Stimmen Sie mit mir überein? Sicher, nicht so. Gut, jetzt das Beispiel. Ein Mann hat Angst, es könnte in die Wohnung eingebrochen werden. Also kauft ein Sicherheitsschloss und lässt es einbauen. Fühlt sich aber noch nicht wirklich sicher. Und er meint, also bitte, wenn ich zwei einbaue, ist es sicher. Und das abzukürzen, am Ende hat er 8 Sicherheitsschlösser eingebaut. Dann kommt es in der Wohnung eines Tages zu einem Brand, der sich rasch ausbreitet, bis er alle Schlösser von innen aufmacht. Ist es zu spät, der verbrennt. Krasses Beispiel für eben der Irrglauben, dass von etwas Gutes, mehr davon, das doppelte, 3, 4, 8-fache besser sein wird. Irgendwann, wir können da nicht genau sagen wann, an einer bestimmten Stelle dreht sich das Ganze gewissermaßen um, wird kontraproduktiv, verkehrt sich in sein Gegenteil. Und das ist unser Problem, ist, dass wir nie genau wissen, ja, wie viel ist gerade noch gut, wann wird zu viel. Und das ist auch bei Drogen, bei Alkohol und so weiter, wo ist da die Grenze? Wie lange ist es wirklich noch gut und wann dreht sich das wieder, wann dreht sich das ins Schlechte? Und dieser Glaube ist natürlich weit verbreitet in allem. Also wenn ich 1 Million habe, müsste ich ja 2 Millionen besser sein, warum nicht gleich 20? Und es gibt Leute, die auch so agieren und rollieren dann Banken auf diese Art und Weise etc. Das hat alles mit diesem fundamentalen Glauben oder Irrglauben zu tun. Was Gutes verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht ist besser. Also, vom Schlechten des Guten. Bitte.
Haben die Betriebswissenschaftler haben sogar eine Formel dafür, die nennen das die Grenznutzenkurve. Ja. Die beweist, dass es um mehr nicht immer besser ist, sondern dass der Nutzen abnimmt, je mehr man davon hat, in jeder weiteren Einheit. Und wenn dann noch weiteres dazukommt, dann sinkt sogar der Nutzen. Ein drastisches, einfaches Beispiel ist, wenn man eine Pflanze düngt, dann wächst sie besser. Wenn man sie mehr düngt, wächst sie nicht mehr so viel besser. Wenn man sie zu viel düngt, dann geht sie ein.
Klassisches Beispiel. Ja, also man kann ich esse was Gutes und esse dreifach, dann wird es mir schlecht.
Man kann durch zu viel des Guten auch jemanden umbringen.
Ja.
Ein kleines Beispiel fällt mir da ein, und zwar mit dem Fischer, der am Strand liegt und schwarz die Hände von seiner Sicherheit gefühlt und die Angel hängt im Wasser. Kommt ein reicher Mann vorbei, sein Seegold und sagt, naja, wie geht es Ihnen heute? Scheinbar gut, aber stellen Sie sich vor, Sie liegen hier am Strand herum, Sie könnten jetzt das und das verdienen, wenn Sie dort arbeiten würden. Sie hätten dann eine Villa, Sie hätten ein Haus, Sie hätten dieses und jenes. Und wäre doch sehr schön, und dann könnten Sie da in der Sonne liegen. So können wir tun dann das Ganze.
Eben. eine gute Pointe, das so brauche ich das alles. Also auch in eine alte Geschichte natürlich. Es sind so viele auf tiefsinnige Reflexionen drüber, wozu brauchen wir das und so weiter, aber offenbar sind wir so gestreckt, dass die meisten von uns halt irgendetwas wollen und immer mehr davon haben wollen. Das ist auch das Phänomen der Habgier und so weiter. Also der Mensch ist ein sehr kompliziertes Leben. Aber ich wollte mit dem Beispiel, noch andere sind leicht zu finden, eben zeigen, dass sich unsere Gehirnleistungen im Zusammenhang mit Wunsch, mit Wünschen, Wunsch, Illusionen und so weiter, dass da auch viele Paradoxien auftreten. Also unter anderem eben der Glaube, mehr von etwas Gutem ist besser und immer besser und so weiter. Ohne dass uns, und da haben wir Pech gehabt, ohne dass uns das Gehirn zu sagen imstande wäre, wann ist es wirklich genug? Wann ist die Bremse zu ziehen? Wie viele Seherschlösser sind gerade noch gut oder optimal? Und wann ist es wirklich zu gefährlich? Wann geht der Schuss nach hinten los? Wir sind natürlich auch sehr leicht zu täuschen. Es gibt, er lebt noch, aber ist, glaube ich, nicht mehr aktiv in Deutschland, einen bekannten Hochstapler namens Gerd Postel. Vielleicht haben Sie von dem mal schon was gehört. Im Internet, es gibt eine eigene Fangemeinde, die er hat.
Primarius sogar.
Bitte?
Er war Primarius sogar von dieser Anstalt.
Wer kennt den nicht? Okay, dann erzähle ich die Geschichte. Er hatte das Vergnügen, den sogar mal persönlich bei einer Tagung in der Schweiz kennenzulernen. Bei einer Tagung mit dem Titel Der listige Verkäufer, das hat eine Schweizer Unternehmensberaterfirma oder was das war, Kur organisiert. Der war jetzt in einem Vortrag eingeladen, Täuschung in der Evolution, und der Postel unter anderem hat seine eigene Lebensgeschichte erzählt. Also, der Postel war, wie der Name es vermuten lässt, Postbote. Das war der einzige Beruf, den er gelernt hat, aber das war ihm zu wenig. Also hat er es geschafft, bis zum Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik. Ohne Studium, ohne irgendetwas.
Ich glaube, er war sogar Chefarzt dort schon.
Er war Oberarzt. Oberarzt, glaube ich. Ne?
Ja.
Wie auch immer.
Ja.
Erstaunlich genug. Beim Einstellungsgespräch hat ihn der Leiter der Klinik gefragt, was war denn das Thema Ihrer Dissertation? Und er sagte, ja, das war kognitiv induzierte Verzerrungen der stereotypen Urteilsbildung. Chef war beeindruckt. Schwachsinn. Hat er erfunden. Seine Habilitationsschrift, die weiß ich nicht auswendig, hat auch nie geschrieben natürlich, auch irgendwas erfunden, nebst kritischen Bemerkungen aus der Sicht der Psychotherapie im Werk, der Zauberwerk von Thomas Mann. Breites Wissen. Der jahrelang als Psychiater gearbeitet, er hat natürlich dann im Gespräch zugegeben, als Internist oder Chirurg hätte er es nicht geschafft, jahrelang für diesen Schwindel zu praktizieren, da hat er zum ersten Mal schon daneben geschnitten,
das ist ausgewiesen. Man muss sich das vorstellen.
In der Psychiatrie geht es. Er war bitte auch Rentenarzt, der hat darüber entschieden, wer in Rente gehen kann. Dann. Und immer wieder ist er aufgeflogen durch Kleinigkeiten. Eine Zeit lang, und das waren so Situationen, wie ich nachgelesen habe, einmal war er in Bremen vor Gericht angeklagt wegen Urkundenfälschung und war sehr nervös, weil er 3 Stunden später in Hamburg als Gerichtssachverständiger auftreten sollte. Also die Kommunikation hat dann nicht immer funktioniert. Aufgeflogen ist er letzten Endes dadurch, durch einen blöden Zufall, dass die Eltern einer Patientin in die Klinik kamen, die ihn von früher her kannten und als Briefträger eben kannten, und dann wurde er eingesperrt, einige Jahre lang, und er hat wohl mit Recht erzählt, das System hat sich an ihm gerecht. Er hat ja eigentlich nichts verbrochen, wenn man absieht von Urkundenfälschung und Titelführung, unbefugter Titelführung oder wie das heißt. Es hat sich kein Patient jemals beschwert. Er war sehr beliebt unter den Patienten. Es ist niemandem von den Kollegen aufgefallen, dass er kein Psychiater ist. Er hat sogar Vorträge gehalten. Er hat komplexe Begriffe eingeführt. Tripolare Depression, 4. Ordnung. Kein Mensch hat das. Warum nicht? Ich kann mich doch nicht vorstellen. Das weiß ich ja eh.
Aber hat er sich nicht schon im Laufe der Zeit einfach laienhaft ein Wissen angeeignet? Oder hat er das?
Also ja, natürlich hat er sich in die Terminologie eingearbeitet, in dicke Bücher über Psychiatrie gelesen. Ich sage also, in der Chirurgie hätte er es nicht geschafft. Und da müsste die Lektüre von 3 Bänden wenig. Dann muss er an der Leiche einmal zensiert haben. Und das hat er, hat ja Krankenmedizin dann nicht studiert, gar nichts mehr studiert. Und da gab es auch noch Sachen, wie gesagt, vor Gericht, das war interessant. Es waren ursprünglich 32 Zeugen vorgesehen. Am Ende wurde aber kein einziger vorgeladen, wenn man Angst hatte vor einem handfesten Skandal. Das waren hohe Beamte zum Teil und Klinikchefs und so weiter, die der jahrelang an der Nase herumgeführt haben. Was dann zeigen würde oder auch de facto zeigt, dass man mit entsprechender Freiheit und Intelligenz, der Mann ist hochintelligent und auch narzisstisch, ist von sich selbst völlig überzeugt. Er hat ja auch einige Frauen, vor allem Richterinnen, Journalistinnen und so weiter, mit der verbandelt war, der hat ja beruflich und emotional ruiniert, der hat ja keine Bedenken gehabt. Und wie gesagt, das System wollte es ja nicht rechnen. Ne? Denn das darf doch nicht sein, dass jemand da ohne den mühsamen Weg vom Vorklinikum über psychiatrische Prüfungen und was alles, dass er ohne dem auch geht. Und was zeigt uns das Beispiel? Täuschung, habe ich gesagt, unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Er hat ja auch noch so andere kleinere Späße sich erlaubt, nachdem er da aus dem Gefängnis draußen war, hat er ja weitergemacht, aber nicht mehr so intensiv, weil er wollte nicht ein zweites Mal eingesperrt werden, obwohl er erzählt hat, dass er von den Mitgefangenen sehr positiv, sehr geschätzt, kann ich verstehen. Da hat er zum Beispiel eine Freundin von ihm anrufen lassen, als Sekretärin des Herrn Regierungsrates, Uwe von Bartholdy, Vorsteher der neuen deutschen Zentralbehörde in Berlin. Sie brauchen 40 Langstempel und 40 Rundstempel. Die wurden produziert und im Berliner Regierungsviertel geschickt. Natürlich gibt es keine deutsche Zentralbehörde. Oder wenn da also einige von Ihnen sind wohl deutscher Herkunft, kennen Sie eine deutsche Zentralbehörde? Die gibt es nicht. Die ist genauso erfunden wie die kognitiv induzierten Verzerrungen und so weiter. Aber ein seriöses Auftreten, Anruf vorausgesetzt, nicht? Ein klingender Name, Regierungsrat von Bartholdy, neue deutsche Zentralbehörde, naja, da muss man da Aufforderungen Folge leisten. Aber da gibt es viele Beispiele von recht amüsanten Schwindlern und Hochstaplern, die allesamt natürlich nur das zeigen, worauf ich hinaus möchte, die Täuschungsmöglichkeiten. Denen wir alle bis zu einem gewissen Grad, da darf sich keiner ausnehmen, ausgeliefert sind ja auch eng verbunden mit der Fähigkeit, Illusionen zu entwickeln, zu hegen und zu pflegen. Und wenn man einmal ganz bestimmte Erwartungen hat, so unter ganz bestimmten Umständen, dann kann man auch leicht getäuscht werden. Also wenn der Hochstapler, kein Mensch hat daran gezweifelt, dass der kein Psychiater ist, weil er sich genauso benommen hat wie ein Psychiater, oder wie man sich das im Klischee vorstellt. Kompliziert dahergeredet hat er zum Beispiel. Nicht? Und natürlich hat er, aber da können Sie da wieder, das ist seriöser, auf Paul Watzlawick zurückgreifen, wenn in einer psychiatrischen Klinik, wenn einmal einer schon eingeliefert ist und unter Beobachtung steht, kann er eigentlich machen, was er will, es wird sein Verhalten unter dem Aspekt psychische Störungen interpretiert. Wenn ich in einer psychiatrischen Klinik als Patient jede halbe Stunde diese Bewegung mache, dann wird schon darüber reflektiert. Das geht vielleicht zurück auf frühkindliche Störungen. Ich weiß, das mag das über seine Mutter aussagen. So. Wenn ich im Café am Schottenstift jede halbe Stunde so mache, interessiert das niemand. Das wird einmal bemerkt. Das ist ein völlig anderer Kontext. Und so kommt es auch, wie Watzlawick erzählt, dass in Italien, in Bologna war das, glaube ich, in einer psychiatrischen Klinik, eine Patientin in eine andere Klinik, nach Florenz oder wohin auch immer, wegtransportiert werden sollte. Und es kamen dann zwei, wie sagt man heute, also Krankenpfleger und früher Wärter, und sahen in dem Zimmer, das ihnen genannt wurde, eine Frau reisefertig auf dem Bett sitzen. Na gut, kommen Sie hin, und die begann sich zu weigern, mitzugehen, und so ging das, bis sie in die Zwangsjacke kam und nach Florenz transportiert wurde, bis sich dann herausstellte, das war nicht die Patientin, das war eine Besucherin. Die Patientin war, glaube ich, auf der Toilette oder sonst wo. Nur die Erwartung der beiden Krankenpfleger. Ja, das sitzt da reisefertig, offenbar schon, das muss sie sein. Die haben nicht mehr zugehört, was die gesagt hat, oder dass ich, also ich bin nicht, wie heiße anders. Die wollten nicht den Ausweis, nein, das muss sie sagen, stur. reflexartig gewissermaßen, ohne zu hinterfragen, haben sie die abtransportiert. Und das kann natürlich sehr gefährlich sein. Die war vielleicht nachher dann tatsächlich für die Psychiatrie reif.
Sie haben sie genau hinterfragt, aber Sie haben alle Antworten, die sie gegeben hat, sie hat gesagt, ich bin das nicht. Und dann haben Sie gesagt, der typische
Skizzenprozess,
Da hat ja ein Journalist das so gemacht, dass er sich einliefern hat lassen, um einen Bericht zu schreiben. Der ist nur am Schluss auch wirklich übergeschnappt. Aber der hat alles, was er gemacht hat, egal wie, ist es so ausgelegt worden. Und am Schluss hat er wirklich schon geistige Probleme gekriegt. Ne?
Man muss nur fest dran glauben. Man muss nur fest eine bestimmte Erwartung haben. Ja, dann wird alles, alles, was der macht, wird so interpretiert, wie ich es möchte. Oder wie es die Gemeinschaft will oder wer hin. Das ist natürlich auch gefährlich für den Betroffenen. Größte ist es dann, wenn wir in dem Falle von Herrn Postel, jahrelang, die Erwartungen positiv sind. Und kein Mensch daran zweifelt, dass der eine Fehlleistung da begangen hat und nicht wirklich Psychiater ist. Und das Lustigste muss ja gewesen sein, noch ein Beispiel zur Aufrundung auch von Baslerwick. Ob stimmt, weiß ich nicht, aber wäre ohne weiteres möglich, dass ich in den USA Anstaltsärzte, also Psychiater, Mitarbeiter folgenden Spaß erlaubt haben. In einer, sagen wir, Chicago, New York, ich weiß nicht, wo es genau gewesen ist, sorry, ist völlig egal. Da haben sie in einer Klinik, dem Klinikchef gesagt, in New York sagen wir also, morgen kommt jemand, ein ganz interessanter Patient, der hält sich für den Klinikchef der Klinik in Chicago. Der war das wirklich. Dem in Chicago haben sie gesagt, also wenn sie morgen kommen, ein interessantes Phänomen, wir werden ihnen einen Patienten vorstellen, der glaubt, er ist unser Direktor. Ihr sind sich uns das vergegenwärtigen, wenn das wirklich so, ich glaube das ohne weiteres. Wir sind dann zwei renommierte Psychiater, zwei Klinikchefs einander gegenüber gesessen, jeder vor anderen in dem Glauben gesehen, das ist ein Irrer. Ob dann die Mitarbeiter dann zur Verantwortung gezogen worden sind, entzieht sich meiner Kenntnis, aber wäre da gern dabei gewesen. Jeder hat die anderen so entklärt. Der glaubt, der ist da der Chef und der glaubt, der Chicago ist wirklich ein Patient. Das ist auch sehr lustig, gewissermaßen auch sehr traurig. Wenn dann jemand in das Räderwerk hineinkommt. Und da gab es und gibt es natürlich Fälle, wo jemand völlig zu Unrecht auch eingeliefert wird und dann auch sich tatsächlich so zu verhalten beginnt. Aus Aufregung. Tja, ich hatte mal vor vielen Jahren einen Studenten, der kam eines Tages zu mir und fragte mich, also, wie ist das? In Österreich kann jeder, einige von Ihnen kennen das sicher schon in früheren Vorlesungen, in Österreich kann durch jeder jederzeit grundlos verhaftet werden. Das sage ich zu dem, so grundlos, glaube ich nicht. Was soll das heißen, grundlos verhaftet? Da muss die Polizei schon. Ja, da war doch die Frau in Vorarlberg, die wurde 48 Stunden eingesperrt. Ja, gut, das war ein Irrtum, hat er ihm gesagt. Das hat nichts zu tun damit, dass die Polizei in Österreich da grundlos verhaften darf. Was sind wir denn? Dann hat er mir einen Brief geschrieben, einen sehr langen Brief, ein paar Tage später, in dem es heißt, unter anderem ist, da nun alle Menschen meine Feinde sind, sehe ich für mich und so weiter. Da muss ich jetzt agieren, ich kannte nicht, ich bin akademischer Lehrer, bin ja auch irgendwie moralisch verpflichtet. Und ich kannte den Psychiater Professor Strotzka, nicht als Patient, Symposien und so weiter. Und ich habe da angerufen, ich habe da ein Problem. Da kommen sie vorbei, sagen sie mir den Brief. Also, oh ja, das ist eindeutig, das ist das Schwerste. So, wie kriege ich denn jetzt dorthin? Wenn ich gesagt hätte, sie bist ein Psychiater, ich war eh schon sein Feind, so wie alle Menschen, weil ich nicht geglaubt habe, dass in Österreich grundlos verhaftet werden kann. Zum Glück wollte der eine Dissertation machen, das wusste ich schon, über psychopathologische Phänomene als Rudimente der Evolution oder so etwas. Und da habe ich gesagt, das ist ein interessantes Thema, aber ich kann das allein nicht beurteilen. Ich brauche einen zweiten, einen Kollegen aus der Psychiatrie. Ich muss einen zweiten hinzuziehen, als Betreuer, also besuchen Sie den Professor Strotzka. So ging der dann zum Psychiater, ohne zu wissen, dass ich nicht wegen der Dissertation hingeschickt habe. Was dann draus geworden ist, weiß ich nicht. Nur überlegen Sie bitte Folgendes. Da ist einer überzeugt davon, egal wie er dazu kam, Zeitungsberichte und so weiter einschlägig interpretiert haben, in Österreich kann die Polizei jederzeit grundlos verhaften. So, jetzt geht dieser Mann, sagen wir, bei der Oper vorbei, da steht an der Ecke ein Polizist, der wird schon unruhig, nicht der Polizist, und der Mann, der glaubt, die Polizei verhaftet. Und wird irgendwie sich komisch zu benehmen beginnen. Der Polizist wird das bemerken, wir sagen, bitte bleiben Sie stehen, kann ich helfen? Der wird natürlich davonlaufen. Und dann wird der Polizist ihm nachlaufen, wird Verstärkung holen und das verdächtige Subjekt ist soeben in die Stallburggasse eingebogen und schon wieder verhaftet. Nicht, weil die Polizei in Österreich grundlos jederzeit verhaften kann. Er selber hat sich eigentlich verhaftet. Durch sein eigenes Verhalten. Weil er eben von einer bestimmten Hypothese oder Illusion oder was auch immer ausgehend, die ganz in ihm festgefahren war, die Polizei verhaftet grundlos, und dann wird sie ihn auch verhaften. Aber warum? Weil er halt komisch geschaut hat. Komisch, ist ein relativer Ausdruck. Aber das heißt, die alle, wenn sie auf der Straße gehen, Leute beobachten, ist auch ganz interessant, was man da so alles sieht, vor allem bei Leuten, die sich nicht beobachtet fühlen, denn alles Mögliche kann man dann interpretieren. Und wir selber sind ja auch oft oder können leicht zu Opfern werden. Es würde, wenn Ihnen jemand sagt, mein Gott, so schauen Sie heute schlecht aus, was ist denn passiert? Gut, da mögen Sie noch verkraften, aber eine halbe Stunde später treffen Sie einen anderen Bekannten und das heißt, was ist mit dir los? Du schaust ja furchtbar aus. Und das passiert dreimal hintereinander, da werden Sie wirklich kreidebleich. Obwohl das verursacht wurde, nur durch beim Bösartigen, es kam ja jemand her, mit solchen irrealen Geschichten konfrontieren, und der wird dann wirklich so ausschauen, wie man es ihm gesagt hat. Dann wird er unter Umständen ein schweres Herz hat, und man muss immer aufpassen, mit wem man sich so Späße macht, der wird kollabieren unter Umständen. Weil er natürlich das Verhalten seiner Mitmenschen entsprechend interpretiert, nicht? Vor allem wenn es ihm gutgesinnte Menschen sind, wie er glaubt, und die sagen, ja, schaut schlecht aus, dann wird er darüber nachzudenken beginnen. Und ich kenne niemanden, der sowas, also wenn es 3-4 Mal am Tag passieren würde, in kurzer Zeit das ignorieren würde, und sagt, das ist ein Idiot, stimmt ja gar nicht. Das ist nicht so einfach, da muss man schon sehr, sehr ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und ein ausgeprägtes Bewusstsein, dass die anderen Deppen sind.
Ja.
Oder beide zusammen. Also davon lebt nicht nur die Psychiatrie, davon leben auch Verwechslungskomödien und lustige Cartoons und so weiter.
Die Frage ist, kann ich mich für eine Illusion entscheiden oder kann ich es nicht?
Ja, das ist natürlich der. Kommen wir dann zum Problem der Entscheidungsfreiheit. Das wollte ich noch. Wir kommen zum Problem des freien Willens ja gleich noch zu sprechen. Aber auf jeden Fall, das wollte ich mit all diesen zum Teil amüsanten, wenn man genau hinschaut, auch durchaus bedenklichen Beispielen. Das wollte ich damit sagen, wir sind nicht ausschließlich rational objektivierend. Dazu ist unser Gehirn gar nicht gemacht. Bedenken Sie bitte unser Gehirn. Als Träger aller Gedanken, Wünsche etc., hatte ja die längste Zeit nur die Funktion, uns durch eine lebensfeindliche Welt hindurch zu manövrieren. Es ging darum zu überleben. Und wenn dabei Illusionen gelegentlich nützlich oder zumindest nicht schädlich waren, na, warum nicht? Was ist objektive Erkenntnis gegen das Hegen angenehmer Illusionen? Ist sowieso schwer, naja, was ist Objektivität, was ist objektiv, also das ist eine eigene wissenschaftstheoretische Vorlesung. Aber auf jeden Fall sind wir nicht die rationalen Lebewesen, die wir gern wären, als die in der Philosophiegeschichte und so weiter, der Mensch insgesamt lange Zeit hingestellt wurde. Wir tragen eine Menge Ballast mit uns herum.
Möchtest du noch etwas sagen? Also diese Geschichte, wenn mir jemand fünfmal am Tag sagt, ich schaue schlecht aus und ich beginne dann eine Emotion zu entwickeln oder ein Gefühl.
Ja, da kommen wir wieder.
Geht das
biochemische?
Das ist eine biochemische Reaktion. Geht über das Gehirn, die wird auch vom Gehirn gesteuert.
Ja, die Neurotransmitter werden vom Gehirn gesteuert. Darf ich das kurz, da gibt es einen Versuch. Da sitzt eine Frau oder man sucht sich eine Person aus in einem Theater, sitzt noch mit vielen Leuten drinnen und es wird versucht gestartet und es setzt sich wer daneben hin und sagt, grüß Gott, warten Sie auf, Entschuldigung, ist es Ihnen schlecht? Und ich sage, nein, ist nicht schlecht. So, dann geht die raus, dann geht die nächste rein und jeder sagt sowas. Und am Schluss muss man die Person abtransportieren. Also das heißt, wer die denkt sich selber, dann muss es mir wahrscheinlich bin ich blass, ne? Vielleicht war ich eher ein bisschen übel. Das passiert, das ist sehr unethisch, aber leider passiert das, kann das so passieren. Und das
man kann das psychologisch ein Beispiel noch, das wiederum einige von Ihnen kennen, das weiß ich aus der Vorlesung vom letzten Jahr, aber die meisten von Ihnen waren damals nicht dabei. Ein Psychologe in Deutschland vor 20 oder 25 Jahren hatte ein Wort erfunden. Das Wort lautet akkodulieren, mit Doppel-K. Schauen Sie nach in Wörterbüchern und bei Google, das Wort gibt es nicht. Ja, also das ist erfunden. Akkodulieren. Und wollte schauen, wie Leute auf das Wort in bestimmten Kontexten reagieren. Also, er ging in ein Gasthaus, nahm Platz, stand auf, fragte beim vorbeigehenden Kellner, entschuldigen Sie, wo kann ich da rasch mal akkodulieren? Dritte Tür links. Hat er gegessen, getrunken, gerechnet, verlangt, dann kam die Wirtin oder Kellnerin und zu ihr sagte er mit verhaltener Stimme, könnten wir vielleicht nachher akkodulieren? Was glauben Sie, wo Sie hier sind? Ich rufe gleich die Polizei. Und so ging das weiter. Was heißt, dass also niemand sich da die Mühe gemacht hat, zu kritisch zu hinterfragen, was soll das Wort überhaupt bedeuten, sondern nur aus der Situation, aus dem Blick heraus, hat man automatisch interpretiert. Ja, akkodulieren möchte, der wieder wohl auf die Toilette gehen wollen, was sonst. Jetzt können Sie natürlich, wenn Sie zum nächsten Mal in einer Behörde etwas eingeben oder etwas negativ behandelt wird, negativer Bescheid irgendwas kommt, dann schreiben Sie halt einmal hin, sehr geehrte Frau sowieso, ich bedanke mich für Ihr Schreiben. Leider haben Sie bisher verabsäumt, meinen Antrag zu akkodulieren. Wenn es um viel geht, würde ich es nicht riskieren. Darum geht es, dass ich vielleicht irgendwo eine Million kriege, würde ich mir nicht diesen Spaß erlauben, weil ist die Million weg. Wenn es um wenig geht, würde ich es mir erlauben. Nicht? Das muss, wie wir es der Beamte, die Beamtin reagieren. Ehrlich zum Hörergang, so entschuldigen Sie, kennt das Wort nicht. Oder schweigen oder was tun.
Aber die Distanz,
positiv.
Die Distanz würde doch verschwenden,
das Schreiben, wir haben hier mit akkodulieren. Also merken Sie sich das bitte, akkodulieren, Sie können auch in Ihrem Umfeld Leute damit konfrontieren. Ich würde mich interessieren, welche Reaktionen kommen, bitte.
Aber ist das nicht das Gleiche wie mit dem Herrn Postel, diese Scheu, etwas zu geben, dass man das nicht weiß, wie des Kaisers neue Kleider. Das funktioniert ja auch nur auf der Basis. Ich erinnere mich an einen HNO-Kongress, wo einer gesprochen hat über die Hypoglossus-Neuralgie. Also Hypoglossus ist der 12. Gehirnnerv, der Zungenmotorik versorgt. Und dann sind andere aufgestanden und gesagt, ja, sie haben auch schon einen Fall von Hypoglossus-Neuralgie gesehen und ein zweiter auch noch, bis ein Student aufgestanden ist und gesagt hat, ich habe gedacht, der Hypoglossus wäre ein rein motorischer Nerv, der kann keine Neuralgie haben. Und da habe ich fast peinlich betretenes Schweigen. Okay. Aber zuerst haben alle gesagt, ja, das habe ich auch und das kenne ich auch.
Ja gut, aber da ist jemand aufgestanden und das gesagt. Nicht? Beim Postel hat wirklich ist niemand aufgestanden, dass er von der tripolaren Depression, 14 Jahre sprach oder was genau war. Ich meine, das wirft Licht auf die Kommunität, die Würde. Also bringt man einen Vortrag, das ist in meinem Gebiet, spricht jemand über Evolutionstheorie und erzählt etwas von der natürlichen Auslesung 5. Grades. Ja. Das ist schon sein. Kollege, entschuldigen Sie, ich habe mich da vielleicht verhört, aber ich bin nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Ich kenne Ihre neueste Publikation nicht, aber was ist die Selektion 5. Grades? Würde ich schon fragen.
Ja, aber wenn Sie es erzählen, Leuten, die sich nicht fragen trauen, nimmt man es einfach
mit. Ja, gut, also da muss man natürlich sehr sicher gewesen sein, dass man in der Psychiatrie, ich kenne da zu wenig in der Psychiatrie aus, in der Terminologie, dass man damit begriffen es leichter hat als in anderen Gebieten. In der Evolutionstheorie,
wo es da bleibt, bitte. Aber in solchen Fragen ist es dann nicht, wie soll man sagen, viel zu verkürzt, wenn man dann einfach alles in die Evolution schiebt, weil solche Sachen noch viel mehr mit Machtstrukturen, wie unsere Gesellschaften aufgebaut ist, was für moralische Werte wir haben, wie wir erzogen wurden, zu tun.
Ja, das sind alle letzten Endes in der Evolution allmählich entstanden. Haben sich natürlich extrem verfeinert durch kulturelle Einflüsse, durch individuelles Lernen und so weiter. Aber die Basis ist letzten Endes, kommt immer auf die Evolution zurück.
Aber
wenn wir, wie gesagt, keine Brüche zulassen, keine Lücken und so weiter, dann hat sich kontinuierlich all das, was wir denken, was wir holen, positiv wie negativ, geht letztendlich darauf zurück, dass wir aus affenartigen Lebewesen hervorgegangen sind. Und so schaut es in der Welt auch nach wie vor aus.
Aber würden Sie meinen, dass man wirklich alle komplexen gesellschaftlichen Phänomene dann einfach nur noch mit Evolution erklärt und dann wird man alles entschlüpfen können?
Alles hat eine evolutionäre Basis. Es ist vollkommen klar, dass beispielsweise der Umstand, dass die Chinesen vorzugsweise mit Stäben essen und Europäer mit Messer und Gabel, dass das nicht in der Evolution vor 4 Jahrmillionen festgeschrieben war. Und das behauptet ja wohl niemand. Das sind Sitten und Gebräuche, die sich unter ganz bestimmten kulturellen Umständen etabliert haben, die wir jederzeit umkehren könnten. Wir können ja auch, einige von uns kennen ja, können ja gut mit Stäben essen. Da muss ich nicht die Evolution als Erklärung ansehen. Aber wie gesagt, die Basis für alles, was wir können, vor allem auch nicht können, ist letzten Endes hier und dann also in unserer Entwicklungsgeschichte als Primate festgelegt worden, als Disposition angelegt worden.
Obwohl, könnte man nicht sagen, dass die Evolution nur bestimmte Voraussetzungen schafft, weil dass die verschiedenen Anwendungsweisen unserer Gehirnfähigkeiten entwickeln ja dann wir selber, die kommen ja nicht aus der Natur, die machen ja wir in unserer Kultur.
Klar, aber wir können viele Beispiele nennen, natürlich, dass jemand da den Computer erfunden hat, vor ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, da brauche ich auch nicht die Evolutionsbiologie als Erklärung. Aber dass grundsätzlich Menschen bestimmte Fähigkeiten haben, die dann zur Erfindung von Computern geführt haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann etwa zu Atomreaktoren, auf der dritten Seite zu Flugzeugen, hat eine Basis, die wieder hier drinnen liegt. Ja?
Können wir sagen, notwendige Bedingungen?
Absolut notwendige Bedingungen, aber nicht hinreichend in Details, die, wie das Essen mit Stäben oder mit Messer und Gabel, von kulturellen Kontext abhängen. Aber dass Menschen grundsätzlich überhaupt etwas erfinden können, das so oder so essen und so weiter, dazu bedurfte es eben in der Evolution als notwendige Voraussetzung oder Disposition, Bedingung, nennen Sie es, wie Sie wollen, in unserem Gehirn. Bitte.
Also dieses Verhalten oder diese Denkweise, die Sie vorher angesprochen haben, dass Menschen sozusagen, bevor noch die Sache erklärt ist, dass ihre Erfahrungen einbringen und sozusagen das Denken schon keinen und dann auch mehr oder weniger studiert wird, das ist ja eigentlich das ursprünglich ansehende Verhalten. Das müsste ja eigentlich sozusagen im Vergleich zum komplizierten Gedankenprozess eher eine ursprüngliche Sache sein. Würden Sie sagen, kann der Mensch das substituieren und
was? Ja. Wir können davon ausgehen, dass es eine ganze Reihe angeborener Dispositionen gibt, die wir nicht erst erlernen müssen. Das ist eine alte Geschichte. Der Klammerreflex beispielsweise beim Kind, das ja neugeboren ist, weiß noch nicht viel von dieser Welt, naturgemäß, das kann sich anklammern. Festklammern, eine wichtige Funktion. Schreien, lächeln und vieles andere mehr sind uns angeboren. Das lernen wir nicht. Aber eine ganze Reihe anderer Dinge, zum Beispiel, typisches Beispiel, welche Sprache ein Kind zuerst lernt, hängt natürlich nicht ab von der Evolutionsgeschichte seiner Gattung oder seiner Spezies, sondern von der Umgebung, in der es aufwächst. Und normalerweise wird ein Kind, das in Peking zur Welt kommt, Chinesisch lernen, ein Kind in Klosterneuburg Deutsch und so weiter. Das ist natürlich nicht vorprogrammiert. Nur die Fähigkeit, überhaupt irgendeine Sprache zu lernen, die ist wieder programmiert. Welche das dann ist, welche der 6.000 oder 7.000 Sprachen, die heute gesprochen werden, das ist, oder wie viele es am Ende werden, wenn er sehr sprachbegabt ist, das ist dann individuell unterschiedlich und hängt, wie gesagt, ab also von dem sozialen und kulturellen Kontext, in den der oder die Betreffende das Licht der Welt erblickt. Also es gibt für alles, was wir können, wie gesagt, oder auch nicht können, eine evolutionäre Basis oder Disposition und dann natürlich eine vielfältige Verfeinerung, Aktivitäten und so weiter, die sich durch kulturelle und soziale Traditionen ergeben und so weiter und so fort. Da kann man jetzt, könnte man eine ganze Stunde lang Beispiele suchen, etwa die ganze Mode und so weiter. Ich meine, der Umstand, dass wir uns im Winter überhaupt, dass wir Kleider anziehen, weil es kalt oder heiß ist, ist natürlich eine biologische Angelegenheit. Aber ob das Revier so breit ist oder so, oder ob wir Hüte tragen, die 2 Meter hoch sind oder nur Kappen, ja, das sind Modestellungen oder Modetorheiten zum Teil, nicht, die ja nicht in der Evolution festgesetzt sind. Ja, wir könnten alle auch einheitlich mit roten Pullovern herumlaufen, nicht? Oder im Winter halt 2 Säulen, wenn es kalt ist. Aber da gibt es halt zu wenig, so ästhetische Präferenzen und so weiter. Und da alle Sitten und Gebräuche, da kann man stundenlang sich darüber unterhalten, man verschiedene Handlungen unterlässt, weil es halt nicht zum guten Ton gehört, dass man gewisse Begriffe in der Gesellschaft bei Tisch nicht verändert und so weiter. Das sind Konventionen auch, nicht? Die Konventionen, die dienen dann letzten Endes der Kommunikation unter bestimmten Menschen, unter ganz bestimmten Umständen, die ich nicht als evolutionär erklären muss. Gut, ich glaube, das ist soweit durchaus klar. Dann würde ich sagen, dass heute, wie spät haben wir, ja, die Zeit ist schneller verlaufen, als ich dachte. Ich bin noch nicht so weit gekommen, wie ich kommen wollte, aber das ist immer so, in jedem Semester die ersten 2, 3 Vorlesungen, die ziehen sie hin. Was mache ich im Rest des Semesters und dann im Juni? Was habe ich gesagt? Ich habe es noch nicht gesagt worden von dem, was ich gesagt haben könnte. Ich danke jedenfalls für das.